Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Der Wintersport verabschiedet sich nun endgültig in die Sommerpause und das auch doch noch mit dem ein oder anderen Highlight. Außerdem ein Überraschungssieger in der Formel 1 und wir sind wieder wer im Fußball, so kurz vor der Europameisterschaft. Das alles und noch viel mehr in Folge 209 von On The Pitch, der Sportpodcast. Und einen wunderbaren guten Abend wie immer an David. Moin moin.
Ja, hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, eine wirklich spektakuläre Sportwoche liegt hinter uns. Wir begraben den Wintersport bzw. die Saison 2023-24 so langsam heute in der Folge und blicken aber auch mit voller Vorfreude darauf, was uns in diesem Sportsommer erwartet. Deswegen haben wir heute folgende Themen für euch. In den Kurznews blicken wir unter anderem auf Eiskunstlauf, aber auch schon auf die ersten Auslosungen für die Olympischen Turniere in Paris in verschiedenen Sportarten. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und dann gehen wir direkt nach Planitzer zum Saisonfinale der Skispringerinnen und Skiflieger, die ja dort das letzte Mal unterwegs waren für diesen Winter. Danach gibt es direkt das nächste Saisonfinale im Ski Alpin. Da geht es dann nach Saalbach-Hinterklemm und anschließend auch noch Skeleton und Bob, wo in Lake Placid die letzten Wettbewerbe des Winters stattgefunden haben. Danach gibt es noch eine freudige Langlaufnachricht aus Norwegen, bevor wir uns dann noch mal ganz kurz Shorttrack und anderen Inhalten, die den Wintersport so ein bisschen abschließen sollen, widmen. Und danach gibt es natürlich aber auch noch viel mehr heute zu besprechen. Unter anderem Eishockey, Playoffs, Basketball, Tennis. Wir haben außerdem noch die Formel 1 in Melbourne im Programm. Benny hat es schon erwähnt. Außerdem natürlich aber auch Radsport, Darts und Fußball, U21, die aktuellen A-Nationalmannschaftsländerspiele, Trikotdebatten, generell internationale Länderspiele, Frauenbundesliga. Also Länderspielpause heißt bei uns ja nicht Fußballpause, Benny.
Nee, ganz genau, gerade bei den Geschehnissen, die wir jetzt in der vergangenen Woche, gerade am Wochenende natürlich mit dem deutschen Testspiel gegen Frankreich jetzt unbedingt natürlich besprechen müssen. Aber ich würde sagen, wir haben einiges zu tun. Ich glaube, wir gehen einfach direkt in die Kurznews, oder?
Genau, und dann darfst du gerne starten mit der Eiskunstlauf-WM, die ja bei Screentime Sport so ein bisschen der Running Gag ist und hier zumindest sportlich behandelt werden soll, weil die konnte man zumindest im Fernsehen verfolgen. Das ist ja schon mal nicht schlecht, das können andere Sportevents nicht von sich behaupten.
Ja, und tatsächlich wurde das auch breit Bericht erstattet. Da könnt ihr auf jeden Fall alle Zusammenfassungen unter anderem auch noch bei Sportschau auf dem YouTube-Kanal finden, wenn das euch interessieren sollte. Da sind wir ja nicht so tief drin, aber natürlich muss es trotzdem hier seinen Platz finden, denn es gab zumindest auf jeden Fall auch eine deutsche Medaille und das gab es im Paarlauf, im gemischten Paarlauf, wo Minerva Fabienne Haase und Nikita Andrejewitsch Volodin zusammen Bronze sich sicherten. Ja, die Sieger im Einzel waren bei den Männern einmal Ilya Malinin aus den Vereinigten Staaten, der ja eine richtig tolle Kür hinlegte und bei den Frauen war es Kaori Sakamoto, die am Ende als Japanerin den Sieg einfuhr. Außerdem gab es natürlich wie immer Eistanzen im Paar und da gewannen die aus den Vereinigten Staaten das Paar Evan Bates und Madison Chock. Genau, so viel dazu. Wir haben, glaube ich, zu wenig Fachkenntnis, um jetzt genau darzustellen, wie gut die Küren waren, aber dafür sind ja auch die Richter unter anderem zuständig.
Genau, da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen und kann euch noch die Turnierauslosungen für die Basketball- und Fußballturniere bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris mitgeben. Die Frauennationalmannschaft im Basketball für Deutschland wird es mit den USA, Japan und Belgien zu tun haben, eine Gruppe, die nicht ganz ohne ist. Die Weltmeister bei den Herren sind im Gegensatz zu den Frauen nicht das erste Mal bei Olympia dabei, aber dafür das erste Mal als amtierender Weltmeister und müssen da dann auch gleich ran gegen den WM-Ausrichter Japan aus dem vergangenen Jahr, außerdem noch Frankreich und der Sieger des noch anstehenden Quali-Turniers mit in der deutschen Basketballgruppe bei den Herren und bei den Fußballerinnen in dem Olympischen Fußballturnier bei den Frauen ist in der deutschen Gruppe die vierfache Olympiasiegermacht USA, die ja WM-Vierte von der Frauen-WM, auch da die Ausrichternation Australien dabei und entweder Sambia oder Marokko, das wird sich noch entscheiden. Da also hingehend schon mal einiges an Vorfreude für die umfassende Sportarten, Gewalt, die uns dann im Sommer begegnet, aber darauf kommen wir dann nach dem Wintersport nochmal zu sprechen, Benny. Und deswegen lass uns direkt nach Planitzer springen, wo die Skispringerinnen und Skispringer das letzte Mal in diesem Winter geflogen sind, beziehungsweise gesprungen, weil bei den Damen gab es ja leider nur diesen einen Nachholwettbewerb am Donnerstag auf der Normalschanze.
Ja, und der Wettbewerb ist natürlich gerade aus deutscher Sicht auch nochmal besonders relevant, weil, genau deswegen werden wir jetzt nicht nur über Positives reden, sondern auch eben über etwas Trauriges. Vielleicht können wir das auch direkt im Vorhinein machen, bevor wir auf die Männer eingehen, da es ja sowieso nur ein Wettbewerb ist auf der Normalschanze, wo die Damen noch ihren letzten Wettbewerb austrugen. Und das hatte natürlich jetzt einen ganz faden Beigeschmack, weil im zweiten Training leider Luisa Görlich in Rücklage geriet nach der Landung. Und ja, im Nachhinein kam heraus, es ist ihr zweiter Kreuzbandriss ihrer Karriere, der letzte ist 6 Jahre her. Das heißt, ja, so viel lässt sich, glaube ich, jetzt schon sagen. Nächstes Jahr mit der nordischen Ski-WM in Trondheim ist sie, glaube ich, ne? Trondheim und die gesamte nächste Saison selbstverständlich steht jetzt auf dem Spiel für Görlich, die doch ganz gute Schritte nach vorn gemacht hat in dieser Saison. Und das überschattete natürlich generell so ein bisschen, gerade aus deutscher Sicht, für uns auch diesen Wettbewerb.
Ja, selbst wenn sie im Herbst wieder fit werden würde, hätte sie halt die komplette Sommervorbereitung nicht dabei. Genau. Also da drücken wir die Daumen, dass es gut geht und dass sie nochmal den Sprung zurück in die Weltspitze schafft. Und natürlich gerade beim Saisonfinale mega ärgerlich. Wir haben es ja bei den Herren auf der Flugschanze auch schon ab den Trainingsflügen gesehen. Da gab es ja auch schon einige heftige Stürze. Gott sei Dank einigermaßen glimpflich ausgesehen, mitunter nicht unbedingt. Aber ich meine, da haben wir in Planitza, ich erinnere an Daniel Andretande, natürlich auch ganz andere Bilder vor Augen, wenn wir an die letzten Weltcup-Final zurückdenken. Von daher ist Luisa Görlich so ein bisschen das Unglück im Glück, wenn man das jetzt mal umgekehrt formulieren möchte. Genau, dann lass uns einfach sportlich mal drauf schauen, auf dieses eine Springen. Eva Pinkelnick gewinnt das letzte Weltcup-Springen vor der Kanadierin Alexandria Lutet, Nika Preutz, die alles Gewinnerin und Dominatorin dieses Winters. Auf die Gesamtrankings kommen wir gleich nochmal zu sprechen, ist die dritte auf dem Podest und ja, dann irgendwie ist hier dann doch immer noch nicht wegzukriegen aus den Rankings. Sarah Takanashi, die ewige Japanerin auf dem 4. Platz.
Genau, was ja generell auffällt, es haben nicht mehr viele den Weg nach Planitza für diesen einen Wettbewerb angetreten. Am Ende waren es 28 Damen, glaube ich, die vor Ort jedenfalls dann im Ranking dabei waren. Das ist vielleicht auch nochmal eine Meldung, die wir natürlich absolut nachvollziehen können bei einem Wettbewerb, der nur gegen Ende ausgetragen wurde. Aber ja, auch aus deutscher Sicht war es am Ende leider doch auch kein guter Tag. Selina Freitag, beste Deutsche mit Rang 15 und dann kommt Katharina Schmid erst auf 21, Agnes Reisch 22 und Juliane Seifert 24 und Anna Rupprecht teilt sich den letzten Platz im Ranking mit Katra Koma aus Slowenien. Aber wir haben auf jeden Fall wieder einige Namen auch noch gesehen, die wir noch nicht so häufig gehört haben, zum Beispiel auch eine aus österreichischer Sicht, Julia Mühlbacher auf Rang 14, auf einem starken 14. Platz, Jahrgang 2004, da kommt also auch einiges nach und Heidi Dyhre Traserud, die als Norwegerin auf dem 9. Platz am Ende landete.
Ja genau, die hätte ich jetzt auch erwähnt, weil die hat mir ehrlich gesagt auch noch nicht ganz so viel gesagt. Ja, ansonsten kann ich empfehlen, guckt euch den zweiten Sprung von Eva Pinkelnick nochmal an, Schanzenrekord 103,5 Meter, das hat es selbst bei der WM im vergangenen Winter nicht gegeben und dann blicken wir jetzt auf die Abschlussrankings im Skisprung-Weltcup bei den Frauen 2023-24. Ja, es sollten eigentlich 28 Wettbewerbe werden, 1, 2, 3, 4 davon sind ausgefallen und wurden nicht nachgeholt, deswegen sind es jetzt eben nicht ganz 28, sondern nur 24 Springen in der Wertung. Und wir können sagen, Nika Preutz vorneweg 1454 Punkte vor der Österreicherin, die ja das letzte Springen gewinnen konnte, Eva Pinkelnick auf Platz 2. Und Alexandra Lutet schiebt sich tatsächlich noch an Yuki Ito vorbei und belegt damit als Kanadierin Platz 3 im Weltcup-Standing. Und das, finde ich, ist eine Nachricht, die ich vor wenigen Jahren niemals erwartet hätte.
Ja, definitiv. Das ist wirklich auf jeden Fall eine der Schlagzeilen dieser Saison. Ja, aber generell, was sieht man? Nika Preutz, natürlich irgendwie auch die Überraschung unter den Namen, die da ganz vorne am Ende dabei sind, weil die anderen Namen haben zumindest ja auch vor der Saison schon relativ regelmäßig vorne für Furore gesorgt. Nika Preutz in dem jungen Alter doch so eine Dominanz zu zeigen, ist dann doch spektakulär. Ich glaube, bei Katharina Schmid auf Rang 10 im Gesamtweltcup-Ranking, kann man sagen, es wurde gegen Ende doch ein Stück besser, ne? Dann fiel doch auch nochmal der ein oder andere Podestplatz bei rum. Aber generell aus deutscher Sicht kann man, glaube ich, sagen, vielleicht auch der Schrecken durch den Rückzug des Nationaltrainers plus alles, was danach kam und das Gewusel zwischendrin immer mal wieder, das hat sicherlich auch seinen Anteil daran, aber generell eine durchwachsene Saison.
Ja, absolut. Maximilian Mechler hatte ja erst kurz vor Saisonbeginn seinen Rückzug angekündigt. Deswegen jetzt Katharina Schmid, wie gesagt, als einzige Deutsche im Top 10 Endklassement. Einen Blick vielleicht noch auf Eirin Maria Kvandal, die Norwegerin, die beim letzten Springen ja mehr oder weniger boykottiert hat, weil sie ja eben dieses eine Springen jetzt noch auch nicht, verständlicherweise nicht so ganz glücklich fand. Die hat nämlich mit Abstand am wenigsten Springen absolviert von den Top 10 im Weltcup und ist trotzdem auf Platz 7 gelandet. Gerade in der mittleren Saisonphase einige Springen nicht mit absolviert. Also da nochmal alle hoch. Achtung, und da bin ich gespannt, wie das bei ihr im nächsten Winter aussieht. Und die Nationenwertung sind wir euch auch noch schuldig. Da ist Österreich ganz deutlich vorneweg. Slowenien noch deutlicher auf Platz 2. Da ist nämlich eine über 1000 Punkte Lücke zwischen Platz 2 und 3. Japan auf Platz 3, Norwegen auf Platz 4. Und das deutsche Team mit, ja, über den Daumen gepeilt, der Hälfte der Punkte der Österreicherinnen, die ganz vorne stehen, auf dem 5. Rang.
Ja, ganz genau. Und sonst würde ich sagen, gehen wir zu den Männern, zum letzten Skifliegen. Und auch da müssen wir natürlich über eine Person im Vorhinein reden. Auch eine Person, die vor ein paar Wochen schon Athlet der Woche bei uns war. Und so viel sei jetzt schon gesagt, er wird es diesmal nochmal. Das gab es, glaube ich, mit dem wenigen Abstand auch noch nicht bei uns. Aber das absolut zu Recht. Es geht natürlich um Peter Preutz. Direkt das Wochenende, nachdem er bekannt gegeben hatte, dass er nach dieser Saison seine Karriere beendet, holte er einen Podestplatz. Und jetzt am letzten Wochenende generell seiner Karriere gewinnt er auch nochmal eben beim Heimweltcup im Skifliegen. Also besser kann es doch nicht werden. Was für ein Abschied.
Die letzten sechs Wettbewerbe in dieser Saison, 2., 5., 8., 4., 1., 6., also da ist jemand richtig gut unterwegs gewesen und das hat richtig Spaß gemacht, dem jetzt nochmal beim Fliegen zuzusehen, eben das hat ihn sprichwörtlich beflügelt und eben auch am Freitag zu diesem Weltcupsieg geführt, vor Daniel Huber, den wir aber auch mindestens genauso hervorheben müssen, an diesem Wochenende zumindest, denn der war in bestechender Flugform, das werden wir gleich am Sonntag nochmal abfeiern, aber Peter Preutz, das war der emotionale Einstieg in ein noch emotionaleres Höhepunkt, Abschiedswinken war es ja. Es war ein Spalier mit Operngesang und wahnsinnigen Bildern, die wir davon vor Ort gesehen haben. Louis Holoch, der Kollege von der Flugshow. Grüße, Empfehlung. Der war vor Ort, da könnt ihr sicherlich bei den Kollegen mal reinhören, da gibt es vor Ort Eindrücke. Das ist sicherlich sehr, sehr hörenswert, einmal mehr. Peter Preutz, Wahnsinnswochenende, ist hier gestartet eben mit dem Sieg. Daniel Huber auf Platz 2, Johann André Vorfang auf Platz 3. Ansonsten starke Flieger vorne mit dabei und trotzdem aber auch viele andere bemerkenswerte. Eric Belshaw auf Platz 8, das ist Calvin Nixon, der war ja auch bei hier im Podcast mal zu Gast, glaube ich, der erste Top-10-Platz eines US-Amerikaners im Skisprung-Weltcup seit über 20 Jahren. Kam jetzt doch auf Platz 11, das sah diese Saison auch mal ganz anders aus. Und Alexander Schnitzschol auf Platz 14 schickte sich an, ein richtig schönes Wochenende zu haben, sollte es auch werden. Und Jelen Marusiak Platz 15, ganz viele Punkte für die Ukraine. Also ohne jetzt überhaupt auf deutsche Ergebnisse zu sprechen zu kommen, war das allein schon toll.
Genau, und das ist ja auch was uns jetzt schon ein bisschen begleitet, ein paar Wochen, gerade auf den Flugschanzen. Das sind genau die Namen, die sich da überall eigentlich schon in guter Form präsentiert haben. Gerade ein Marusiak aus ukrainischer Sicht, die ganze Saison in meinen Augen zumindest, von dem, was ich mitbekommen habe, relativ blass geblieben. Und plötzlich ging es wieder zum Skifliegen und es sah wieder richtig gut aus und mehrere Top-15-Platzierungen sind bei rumgekommen. Schnitzschol natürlich ähnlich, der auch schon bei der Raw eher gute Ergebnisse eingefahren hat. Und genau, Belshaw ist natürlich generell eine tolle Geschichte. Auch der schon seit einigen Wochen echt in bestechender Form. Und das ist so toll zu sehen, dass wir jetzt wieder einen Nordamerikaner haben, der da doch top vorne mitspringen kann. Das hatten wir ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre nicht. Und da möchte ich auch nicht.
An Mackenzie Boyd-Klaus.
Ja, aber selbst das ist eigentlich nicht vergleichbar. Weil er als Einzelspringer, als Einzelspringer hat er dann ja doch Mühe gehabt, in die Punkte aufzuspringen, gerade auf Konstanz. Und das, was Belshaw in den letzten Wochen zeigt, ist doch ziemlich beeindruckend.
Ja, hoffen wir mal, dass es auch da nächsten Winter genauso weitergeht. Wie gesagt, deutsche Platzierung, Paschke 10, Geiger 13. Ehrlich gesagt, war mir das an diesem Wochenende fast egal bei allem anderen, was da noch so passiert ist. Wellinger 20. Und natürlich, das sei auch noch erwähnt, am Freitag 29. und damit in den Punkten. Im Gegensatz zu Stefan Laie, David Kubacki und Ance Lanisek, die ja durchaus alle schon mal geflogen sind und zwar nicht allzu schlecht. Noriaki Kasai, 29. gibt auch hier nochmal Weltcup-Punkte für den Routinier, Baujahr 1972. Man kann es nicht oft genug betonen und der durfte gleich nochmal ran und dann lasst uns gleich auf den Samstag springen. Team Pflieger Ligen. Traditionell ja auch immer mit dabei in Planitzer. Österreich vorneweg, Slowenien auf Platz 2, Norwegen auf Platz 3. Und dann, wie so oft in dieser Saison, die Japaner vor den Deutschen und den Polen. Also die Japaner vor den Deutschen und den Polen, doch ist richtig, genau. Junshiro Kobayashi, Noriaki Kasai, Ren Nikaido und Ryoyo Kobayashi am Ende ja auf Platz 4. Und dahinter erst Polen und dann erst die Deutschen in der Besetzung Geiger, Laie, Paschke, Wellinger.
Ja, und da muss man Kasai, glaube ich, nochmal herausheben, weil nochmal weit die 200er-Marke geknackt mit den 210,5 waren es, glaube ich. Das macht doch richtig Spaß, ihn da nochmal so weit fliegen zu sehen. Am Ende knapp am Podest vorbei mit Rang 4, 11 Punkte, glaube ich. Aber dennoch natürlich eine tolle Geschichte. Ja, bei Deutschland am Ende hinter einem polnischen Team, was sich doch gestrafft hat gegen Ende. Also natürlich gerade Sniszol und Kamil doch dann doch wieder in ordentlicher Form. Kubacki kam mal wieder so gar nicht rein. Generell wirklich, ja, vielleicht ist es schon der Abgesang eines ganz Großen, aber so früh wollen wir das, glaube ich, nicht sagen. Aber dieses Hoch, was er in den letzten Jahren immer hatte, der hat ja nie Konstanz über die ganze Saison so richtig. Aber dieses Hoch gegen Ende, auch dieses Hoch in dieser Saison, das gab es generell nicht, ne?
Nee, irgendwie nicht. Das blieb ziemlich aus. Und wenn ich mir jetzt das Quartett da so angucke, Juja, Stoch, Kubacki, Sniszol, ist Sniszol mit Abstand der Beste. Juja und Stoch relativ gleich auf und Kubacki abgeschlagen der Schwächste. Das hätte ich vorher niemals erwartet. Ist aber nun die Realität im polnischen Skispringen, dass er auch dann doch ziemlich zu straucheln hat. Nicht nur bei den Damen seit Jahren, sondern in diesem Winter ja dann doch irgendwie auch bei den Herren. Also gibt einige große Nationen mit ein paar Fragezeichen. In Deutschland sieht es ja danach aus, dass Stefan Horngacher jetzt wohl weitermacht. Es ist sehr, sehr spannend zu beobachten, aber trotzdem hatten wir natürlich auch viele weitere starke Flüge, eben nicht nur von Alexander Sniszol, wenn wir mal auf die Nationen vorne blicken. Norwegen natürlich traditionell stark, da war vor allem Johann André Vorfang richtig gut aufgelegt. Slowenien sowieso als Lokalmatadoren und bei Österreich Daniel Huber 244 Meter, die Bestweite in diesem Teamwettbewerb, der leider nur einen Durchgang hatte. Also vielleicht hätte da auch der zweite Sprung noch mal so ein bisschen mehr Breite reingebracht, logischerweise, in dieses Ranking hier.
Ja, das kann durchaus sein. Was mir noch aufgefallen ist, das ist ja auch immer eine coole Chance, gerade für die kleinen Teams, diese Teamwettbewerbe, dann mal auch ein paar jüngere Springer mit reinzunehmen. Das hat Kasachstan vor allem ausgenutzt mit Sviatoslav Nazarenko, Ilya Mesenik ist es, der Jahrgang 2007 ist, aber generell das Durchschnittsalter der Kasachen war dieses Wochenende wieder sensationell. 2,4, 2,7, 2,4, 1999. Sind wir da mal gespannt, was da auf uns zukommt.
Du bist alt, Benny.
Ja, ich bin verdammt alt, ja. Langsam habe ich auch das Gefühl. Aber ja, so viel vielleicht erstmal zum Teamspringen. Wir haben ja noch einen Wettbewerb, auf den es zu blicken gilt. Du hast es eben schon angesprochen, Daniel Huber, wirklich nochmal ein richtiges begeisterndes Wochenende. Am Ende einmal auf 247 Meter mit dem ersten gesegelt. Das waren unfassbare Weiten, die wir da gesehen haben. Auch der zweite mit 242,5, sensationell. Am Ende 43,4 Punkte vor Domen Preutz. Das sind echt, ja, ist ordentlich. Und wen wir auf dem Podest sehen, ist Alexander Sniszol, der Pole, der tatsächlich, ich weiß nicht, ob es das erste Podest aus polnischer Sicht ist, aber gefühlt ist es für mich das in dieser Saison.
Gefühlt auf jeden Fall.
Vielleicht kannst du das gerade währenddessen mal gucken, wenn nicht, ist auch kein Problem. Aber generell aus polnischer Sicht ein Top-Ergebnis mit Platz 5 am Ende, auch Piotr Schuwa gut dabei mit Kamil Stoch auf Rang 16. Das ist doch mal wieder ein ordentliches Teamergebnis, worauf man aufbauen kann. Ja, sonst Peter Preutz verabschiedet sich mit einem soliden und starken sechsten Platz. Das kann man, glaube ich, auch nochmal sehr hoch einschätzen. Und aus deutscher Sicht am Ende 13 Paschke, 14 Wellinger, 22 Geiger und Leier auf 27. Also ja, mit einem durchaus durchwachsenen Wochenende geht auch eine am Ende, abseits von Teilen von Pius Paschke und einem Großteil von Wellinger, eine doch, durchwachsene Saison zu Ende.
Also wenn ich das richtig sehe, ist Piotr Juha in Lake Placid einmal Vierter geworden und Alexander Sniszol selbst in Lahti ja auch schon einmal aufs Podest gesprungen mit Platz 3.
Ah ja,
okay. Also das sind so die einzigen Podestplätze, die ich jetzt auf die Schnelle herausfinden konnte. Ich muss Daniel Huber nochmal rausheben, weil er sichert sich nämlich nicht nur hier diesen Tagessieg, sondern auch die kleine Kristallkugel im Skifliegen. Das heißt, die gehen beide nach Österreich. Stefan Kraft ja logischerweise mit der Gesamtweltcup-Kugel und Daniel Huber jetzt mit der Skiflug-Gesamtwertungs-Extra-Mini-Kugel. Stefan Kraft hier auf Platz 4, Piotr Juha auf Platz 5, generell Peter Preutz in seinem letzten Sprung nochmal auf 226,5 Meter. Das sind 7 Meter kürzer als im ersten Durchgang. Insgesamt Platz 6 in seinem letzten Wettbewerb. Das haben wir bei anderen Abschieden auch anders gesehen. Wenn ich jetzt an Björn Einar Romören oder Robert Krann jetzt zurückdenke, das sind so die Abschiede, die mir jetzt gerade in Planitzer so einfallen aus den letzten Jahrzehnten.
Ja, definitiv. Da kann man auf jeden Fall sagen, das ging schon mal schlechter. Und jetzt, ja, gilt es ja irgendwie für uns jetzt auch, es ist hart, Tschüss zu sagen, aber wir müssen jetzt ja auch mal einen Schlussstrich drunter ziehen. Und ja, was nehmen wir aus dieser Saison Besonderes mit? Wir müssen natürlich noch auf das Gesamtranking schauen, aber ja, wir nehmen auf jeden Fall, glaube ich, mit, dass wir eine tolle Tournee wieder erlebt haben, in der ein Andreas Wellinger doch über weite Strecken zumindest den Eindruck machte, als könnte er der Erste seit langem sein, der erste Deutsche seit über...
Ich hatte Spaß am Bergisel. Ja,
das, genau, kannst ja gleich noch gerne ein paar Worte dazu sagen. Aber er hat, es gab endlich mal wieder dieses Gefühl, hier könnte endlich mal wieder was gehen, auch wenn es am Ende wieder nicht gereicht hat. Aber eine tolle Saison eines Andreas Wellinger. Stefan Kraft hat am Ende aber doch diese gesamte Saison doch mit wenigen Tiefs auch dominiert. Das kann man, glaube ich, auch sagen. Und welche Namen fallen dir so ein, wenn du an die Skisprung-Saison 2023/24 denkst?
Lea Wagner und Sven Hannawald haben jetzt in SWR Sport schon so ein Skisprung-Saisonfazit gezogen. Ich weiß nicht, ob wir zu sehr rosa-rote Brille sind, weil die Kollegen von der Flugschau, glaube ich, jetzt auch ja durchaus auch mal kritisch sind. Gut, wir sind auch kritisch, aber irgendwie finde ich, Andreas Wellingers Saison darf man nicht kleinreden. Natürlich war ich euphorisiert, auch in Innsbruck, dass es dann doch so richtig gut funktioniert hat und dass der Tour, dass der Tourneesieg vielleicht da sogar möglich sein könnte. Der Saisonstart an sich eigentlich, das haben wir ja schon Anfang Dezember gesagt, dass Ruka und Lillehammer über vieles und Klingenthal ja auch mit den hervorragenden Ergebnissen von Karl Geiger über vieles und weggetäuscht hat. Wenn wir diesen phänomenalen Saisonstart nicht hätten, dann würde ich mir, glaube ich, wirklich richtig Sorgen machen.
Ja.
Aber irgendwie ist es ja traditionell auch in Deutschland immer so, dass der Saisonstart stark ist, weil wir dann diesen Wahnsinnshype vor der Tournee aufbauen, dass der nicht bis zum Ende durchgehalten werden kann. Das glaube ich inzwischen jedes Jahr. Also ich glaube nie an den Tourneesieg. Irgendwann wird er kommen und ich lasse mich dann gerne positiv überraschen. Ansonsten, was soll ich sagen? Diese Saison hatte auch wieder irgendwie so ihre Längen. Also so gerade nach Lake Placid dachte ich mir so, okay, schön. Vor der Saison hatte ich gesagt, so ein paar Normalschanzenspringen wären nicht schlecht. Das sehe ich immer noch so, gerade weil wir nächstes Jahr wieder eine WM haben. Türk ist ausgefallen, immerhin danach geholt worden. Aber insgesamt waren es jetzt wieder nur zwei Normalschanzenspringen. Ich finde, daran ist auf jeden Fall zu drehen, wenn man diesen Wettbewerb bei der WM weiter erhalten möchte. Ansonsten ein überragender Stefan Kraft, fast 500 Punkte Vorsprung im Gesamtranking. Ryoyo Kobayashi hätte ich nicht gedacht, dass er dann doch irgendwie in dieser Konstanz dann durchzieht und sich so sicher Platz 2 holt und dass da sonst niemand vorne rankommt, weil Kraft, Kobayashi, Wellinger sind dann doch eher unter sich, bevor dann Jan Hörl und, Wahnsinn, Peter Preutz auf Platz 5 ist in der gesamten Weltcup-Wertung. Das hätte ich niemals erwartet.
Ja, da muss man ja nur auf die Saisons gucken. Ich glaube, da kann man ja noch mal zwei Worte zu Peter Preutz verlieren. Ich glaube, es war 15-16, als er die Gesamtwertung gewonnen hat und die Vierschanzentournee, wenn ich mich nicht irre, ne? Ich glaube, es war die Saison. Und ab da ging es dann ja nach dieser Saison Jahr für Jahr ein Stück weiter bergab. So ist jedenfalls mein Gefühl. Es wurde nie mehr so gut, wie es mal war. Und da kommt jetzt diese letzte Saison doch wirklich in der Hinsicht aus dem Nichts. Weil ja die letzten Jahre waren eben nicht leicht für einen Peter Preutz. Und dementsprechend Wahnsinn, was er da jetzt am Ende nochmal für eine Motivation aufgebaut hat, um so ein Ende seiner Karriere zu feiern. Sensationell. Was mir noch einfällt, ist auf jeden Fall, dass ja eine Saison fast ohne Markus Eisenbichler ausging.
Oh ja.
Der sich Gott sei Dank am Ende zumindest im Conti Cup ein bisschen steigern konnte und da auch mal wieder gewinnen konnte. Aber ja, das nimmt man natürlich auch noch als Negativpunkt mit. Weil natürlich auch da waren die letzten Jahre besonders hart und auch da waren die letzten, ich sag mal, 2-3 Jahre nach Medaillen bei nordischer Ski-WM und sonst was doch auch von Abstiegen geprägt. Und ja, hoffentlich geht's da zur neuen Saison auch wieder bergauf. Aber ich glaube, ja, so viel sei es erstmal zum Skispringen. Wir können noch mal gerne auf die Gesamtwertung
gucken. Na ja, gut, ja. Markus Eisenbichler hatte ja das Angebot, mit nach Planitz zu kommen. Das hat er mit Absicht ausgeschlagen und hat aber auch gesagt, okay, ich werde jetzt nicht meine Karriere beenden. Deswegen wünsche ich ihm, dass er nächsten Winter zurückkommt. Nochmal kurz zusammenfassend, Gesamtweltcup-Wertung, wie gesagt, Wellinger auf der 3, Paschke auf der 10, Geiger auf der 17, womöglich dann nach diesem doch starken Saisonstart der größte Abfall. Philipp Raimund auf Platz 20. Renny Kaido finde ich trotzdem hervorragend, muss man hervorheben. Ja. Platz 22 hätte ich fast noch mit weiter vorne gerechnet, ehrlich gesagt. Stefan Laie 23, Halvor Egner Granerü, da lief ja auch in der Mitte der Saison relativ wenig rund. Platz 24 nur, Jüa 25, Stoch 26, Kubacki 28. Viele große Namen relativ weit hinten. Das ist schon eine Erwähnung wert. Nationencup, Österreich über 3000 Punkte Vorsprung auf Platz 1 vor Slowenien und Deutschland, die recht eng beieinander sind. Norwegen auf der 4, Japan auf der 5, Polen nur auf der 6. Und zu Peter Priots noch ein Wort, weil ich es im Reel angesprochen habe. Der hatte seine letzten Weltcup-Erfolge 2016 in Planitza im Einzelspringen auf der Flugschanze, danach Großschanze Sapporo 2017, also ein Jahr später, und dann 3 Jahre gar nichts. Mhm. Dann in einem der letzten Springen vor der Corona-Pandemie, 9. März 2020 in Lillehammer gewonnen und dann 4 Jahre wieder nichts, bis jetzt diese Woche Freitag. Also sensationell, er verabschiedet sich, du hast es richtig gesagt, 4-Schanzentournee-Sieg, Gesamtweltcup 15-16, davor die Saison ja punktgleich mit Severin Freund, nur aufgrund der Siege gab es damals einen Unterschied, und Skiflug-Weltmeister am Kohlmesser in dem Jahr auch noch geworden, 2016. Also da verletzt uns eine Legende, und wir können nur sagen, danke für alles, und bei uns geht es gleich weiter mit dem nächsten Wintersportabschied.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will?
Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Ski Alpin und dem Eiskanal und noch ein paar anderen Wintersport-News, die wir euch natürlich nicht vorentlassen wollen, Richtung Ende des Wintersports. Benny, wir starten rein mit Ski Alpin, dem Saisonfinale in Saalbach-Hinterklemm, dann die Speed-Disziplinen dieser Woche, die da anstanden. Aber wir starten mit einer andere Nachricht rein, würde ich sagen, denn hier steht auf der FIS-Ski-Seite Zermatt Cervinia not included on the 2024-25 Alpine-Kalender. Ist das eine gute Entscheidung, nicht mehr unter Matterhorn ein Abfahrtsrennen anzusetzen?
Genau, wollte gerade sagen, über mehr als ansetzen kann ja nicht die Rede sein bisher, weil die Geschichte sagt bisher eher, mehr als ansetzen wird bei diesem Wettbewerb nicht funktionieren, und ja, aus diversen Gesichtsgründen. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen. Es handelt sich um einen Gletscher, faktisch, wo das stattfinden soll. Es ist
was davon noch übrig ist.
Oder was davon noch übrig ist, genau. Klimapolitisch, umweltpolitisch ist es Schwachsinn, dort einen Wettbewerb teilzunehmen. Es ist spektakulär, ja, aber er ist jetzt mehrfach auch, ja, die letzten 2 Jahre wurde es versucht, ne? Nicht 3. Aber ja. Es fühlt sich an wie 3, aber es waren 2.
Ja.
Und jetzt beim dritten Mal, es wird keinen dritten Versuch geben. Und ich glaube, die meisten können sich auch darauf, bis auf die FIS, können sich da, glaube ich, auch sehr gut darauf einigen, dass es nicht stattfindet und dass es auch diesmal nicht mal zur Ansetzung kommt.
Ja, die Organisatoren hätten ja gesagt, okay, mit einem anderen Termin in der Saison würde es vielleicht funktionieren, aber wenn man es als Eröffnung haben will, dann funktioniert es nun mal nicht. Man klingt aber so ein bisschen durch in der Pressemitteilung, der erste grenzüberschreitende Ski-Alpin-Weltcup, wurde versucht. Nun kann keine Geschichte geschrieben werden, so frei übersetzt von Englisch, also naja, gut. Wir sind ganz glücklich drum, von daher blicken wir aufs Sportliche und auf diese spektakulären Ergebnisse, die wir nochmal im frühlingshaften Saalbach-Hinterklemm hatten, in der Speed Week, die natürlich wieder, und das ist auch einer der zentralen Punkte nach dieser Ski-Alpin-Saison, von Absagen geprägt war. Denn die Abfahrtstrainings wurden jeweils einmal abgesagt bei den Herren und bei den Damen, und die Männerabfahrt musste dann auch komplett abgesagt werden. Das heißt, es ist ja ungefähr ein Drittel der Speedrennen über den Daumen gepeilt abgesagt worden in diesem Winter. Das kann so auch nicht sein, Benny.
Ja, definitiv. Da ging, genau, das ist auch was von dieser Saison, glaube ich, besonders noch bleiben wird, diese Wahnsinnsabsagenwut, die bei den Speed-Disziplinen stattfand. Natürlich auch Leidtragende, einige deutsche Athleten, von denen wir auch gerne viel mehr gesehen hätten. Aber ja, es war am Ende zeitlich trotzdem wieder eine lange Saison, auch wenn die Wettbewerbe teilweise dann auch mal ein paar Tage länger auf sich warten lassen haben. Und ja, ich würde sagen, lass uns gerne reingehen.
Ja, genau. Wir waren ja keine deutschen Herren dabei, aber genau. Geh gerne mal durch die Ergebnisse durch, Benni.
Genau, wir gehen einfach mal durch die Disziplinen durch. Apropos Absagenwut, natürlich wurden auch an diesem Wochenende wieder einige Wettbewerbe gecancelt. Zumindest die Trainings und ein Weltcup mit der Abfahrt der Männer der letzten, das war gestern, glaube ich. Das heißt, es gab auch an diesem Wochenende wieder nur drei offizielle Weltcups. Und wir fangen an beim Super-G. Zweimal Super-G, eine Abfahrt der Damen. Und ja, können wir auch gerne zur Abfahrt erst gehen, weil da gewann am Ende Cornelia Hütter, die mit dem Sieg tatsächlich sich sogar noch die Gesamtwertung in der Abfahrt sichern konnte. Da war ja gut Berami so gut wie weg und am Ende setzte sich durch hier, weil gut Berami am Ende nur auf Rang 17 landete, doch auch 1,8 Sekunden hinter der Spitze. Das ist ordentlich viel und damit geht immerhin diese Krone an Cornelia Hütter in dieser Saison. Ilka Stuetz aus Slowenien auf Rang 2 und Nicole De Lago aus Italien auf Rang 3. Beste und einzige Deutsche am Ende Kira Weidle mit einem starken 8. Platz. Ich glaube, da können wir uns jetzt gegen Ende auch nicht beschweren, auch wenn da bei sowas kann ich sehr schlecht gerade mit Fakten argumentieren. Aber gefühlsmäßig war es auch eine solide Saison von ihr, aber das war auch schon mal besser.
Ja, aber das kann ich jetzt auch eher wenig mit Fakten untermauern aus der Kalten. Das tut mir leid. Aber ich finde trotzdem, dafür, dass sie ja doch im größten Teil zumindest in der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung ja doch als Einzelkämpferin fungiert im deutschen Speed-Team bei den Damen, kann man ihr nicht vorwerfen, dass sie es irgendwie zu selten schafft, in die Top 10 zu fahren. Das gelingt ihr nämlich relativ häufig. Von daher möchte ich da keine Kritik äußern, sondern stattdessen noch einmal darauf verweisen, dass hier in diesem letzten Alpinenrennen bei den Damen, weil das war die Abfahrt nämlich, die 20. und letzte in dieser Wertung Ragnhild Mowinkel ist, die damit das letzte Weltcuprennen ihrer Karriere gefahren ist. Auch da wünschen wir alles Gute und danke für die letzten Jahre. Und natürlich auch ein Name, der immer wieder auftaucht, ist Esther Ledecka auf Platz 11 in dieser Abfahrt. Mal gucken, Olympische Spiele noch 2 Jahre. Mhm. Mal gucken, in welchen Disziplinen sie dann an den Start geht. Dann zu den Super-Gs. Herren oder Damen zuerst, wie du möchtest.
Damen, weil du hast gerade schon den perfekten Übergang gemacht, weil Esther Ledecka ja den Super-G der Damen sogar für sich entscheiden konnte.
Olympiasiegerin.
Siehst du mal, genau, vor Federica Brignone auf Rang 2 und Kaiser Wickhoff Lee auf Rang 3 aus Norwegen. Auch hier beste Deutsche Kira Weidle, die echt nochmal ein gutes Wochenende am Ende mitnehmen konnte. Auch vor einer Lara Gut-Beram, die am Ende auf Rang 7 landete. Also durchaus auch hier zufriedenstellend und dann nehme ich auch den der Männer direkt mit. Da gab es einen Dreifachsieg aus der Schweiz. Stefan Rogentin gewinnt vor Loic Meillard und Arnaud Boisset heißt er, genau, auf 3. Auf 4 der Franzose ist Cyprien Sarrazin und Marco Odermatt direkt dahinter. Aus deutscher Sicht keiner dabei an diesem Wochenende. Aber so viel erstmal hier von den beiden Super-Gs.
Genau, da haben die Techniker lieben nicht die deutschen Meisterschaften ausgetragen am Wochenende. Stattdessen war da niemand mit dabei. Ja, was bleibt dir vom alpinen Winter, abgesehen von Absagen, in Erinnerung?
Ja, wieder ein sehr stabiler Marco Odermatt, kann man, glaube ich, sagen. Ne?
Sehr stabil, ja.
Kann man, glaube ich, so formulieren. Das war ja wirklich Wahnsinn. Ich möchte hier nur noch mal kurz aufrufen, wie weit er am Ende vorne war. Leck mich. So. Ja, am Ende sind es, glaube ich, ja genau, in der Gesamtwertung vor seinem Kollegen Meillard in der Gesamtwertung ja fast 1000 Punkte Vorsprung. Das ist wirklich unfassbar. Das ist natürlich was ich auf jeden Fall mitnehme. Und woran ich mich natürlich jetzt auch schon gerne zurückerinnere, sind die ein oder andere Sternstunde von Linus Strasser, der wieder eine richtig tolle Saison runtergezimmert hat und nicht nur einmal auf dem Podium stand, sondern wirklich fast wöchentlich auf jeden Fall richtig großen Spaß gemacht hat. Er hat es ja nicht leicht, er hat wenig Teamkollegen und dementsprechend wirklich als einer der wenigen, die sich da jede Woche auch wirklich die Ehre geben und das auch wirklich mit starker Leistung bestätigen. Hut ab am Ende für den starken 9. Platz in der Gesamtwertung. Auch das muss man, glaube ich, hier nochmal herausheben. Das ist so auf jeden Fall das, was ich bei den Männern mitnehme. Vielleicht kannst du die Frauen übernehmen.
Genau, also ich kann auch sagen, wie gesagt, Dino Strasser 9. im Gesamtweltcup, 2. in der Slalomwertung, die Manuel Feller für sich entscheidet. Ansonsten Marco Odermatt, der Allessieger, ja, gewinnt den Gesamtweltcup, gewinnt die kleine Kugel für die Abfahrt, gewinnt die kleine Kugel für den Riesenslalom, wo er ja dann mit 900 Punkten quasi ungeschlagen bleibt, zumindest immer, wenn er ins Ziel gekommen ist. Das hat ja beim letzten Rennen dann doch mal nicht ganz so funktioniert. Und die Super-G-Kugel gewinnt er ebenfalls. Was bleibt mir davon in Erinnerung? Ein phänomenales Kitzbühel-Wochenende, eben nicht nur mit Lino Strasser, sondern mit der geilsten Kitzbühel-Abfahrt, die ich die letzten Jahre gesehen habe. Cyprien Sarrazin sei Dank. Also das kann ich mir wirklich zum Einrahmen jeden Tag eigentlich nochmal neu angucken. Wahnsinn. Ja, und bei den Damen, ja, Lara Gut-Pirami finde ich tatsächlich krass, weil die fing so an damals, als wir beide uns für Wintersport interessiert haben. Das war so eine ganz junge Schweizer Einzelkämpferin, ja auch mit Privatteam immer unterwegs, relativ abgeschottet von den anderen Schweizer Rennfahrerinnen. Und dieses Mal schafft sie es dann nach, ich glaube, 8 Jahren mal wieder den Gesamtweltcup zu gewinnen. Dazu noch 2 kleine Kugeln zu holen, nämlich im Super-G und im Riesenslalom, fast ja auch noch in der Abfahrt, du hast es erwähnt. Das wird ja dann in letzter Sekunde noch weggeschnappt von der Österreicherin Hütter, aber das hätte ich vorher nicht erwartet. Brione, Schiffen dahinter im Gesamtweltcup und natürlich aber auch viele Verletzungen. Petra Vlhová war verletzt, Sofia Gottscher mal wieder auch mit schweren Verletzungen, ebenso wie Michaela Schiffen, die ja auch ein Comeback gefeiert hat. Also auch da einmal mehr die Verletzungsaspekte mit dabei. Gesamtweltcup aus deutscher Sicht, Lena Dürr auf Platz 16 und Kira Weitel auf Platz 22. Wobei auch Lena Dürr ebenso wie Lino Strasser Zweite in der Slalomwertung wird.
Ja, die hat ja schon am Anfang der Saison losgelegt wie die Feuerwehr. Also das war auch eine Wahnsinnssaison von ihr. Das muss man auf jeden Fall auch nochmal herausheben. Auch wenn es in dieser Saison wieder den einen oder anderen 4. Platz statt dem 3. Regnete. Aber dennoch, also wirklich eine wahnsinnskonstante Saison. Das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht.
Ja, genau. Dann würde ich sagen, wünschen wir auch da gute Genesung an alle, die verletzt sind, und ansonsten einen schönen Sommer. Wir sehen uns dann spätestens in Sölden auf dem, ja, auch da kann man sagen, was von dem Gletscher übrig ist, wieder. Und dann können wir uns noch das Weltcup-Finale in Skeleton und Bob angucken, Benny. Da gehe ich einmal schnell durch. Du kannst dann gerne bei den Gesamtwertungen deine Francesco Friedrich-Lobeshymnen loswerden. Wir springen nach Lake Placid und gucken uns einmal die Ergebnisse vom Wochenende an. Nicht überall sind die Deutschen vorne mit dabei, aber sie werden auftauchen, das kann ich euch versprechen. Wir starten rein mit dem Skeleton-Wettbewerb bei den Männern. Es gibt einen chinesischen Sieg, Yin Zheng vor Markus Watt und Amedeo Barnis aus Italien, bester Deutscher dort. In diesem Rennen wird Felix Seibel auf Platz 11. Bei den Frauen im Skeleton ist Mystique Rowe aus den USA vorneweg vor Kim Meilemans aus Belgien und Kimberly Boos aus den Niederlanden. Jacqueline Pfeiffer wird auf dem 5. Platz beste Deutsche in diesem Wettbewerb. Und dann gehen wir in die Bob-Wettbewerbe. Monobob, Bree Walker vor Elena Meyers-Taylor und Cynthia Appia, Laura Nolte auf Platz 4 beste Deutsche. Lisa Buckwitz wird 6. Und Maureen Zimmer, einmal mehr, auch beim Weltcup-Finale durfte sie an den Start. Glückwunsch. Grüße, Platz 11, da beim Weltcup-Finale. Auch das ist sehr schön. Zweier Bob, ich habe es versprochen, die deutschen Ergebnisse kommen. Francesco Friedrich gewinnt für Johannes Lochner und Adam Amur. Im Zweier Bob bei den Damen ist Kim Kalicki erfolgreich vor dem UK-Schlitten Nickel und Placid. Und auch Laura Nolte und Lisa Buckwitz können jeweils mit ihrem Zweier Bob auf Platz 3 und 4 einfahren. Und im Vierer Bob, wie sollte es da anders sein, das gleiche Podium wie im Zweier, Friedrich vor Lochner und Amur. Dann blicken wir einmal auf die Gesamtweltcup-Wertungen. Wir beginnen beim Skeleton. Da gibt es bei den Damen keine Deutsche auf dem Podest. Dafür Platz 5, 6, 7 und 9 für Deutschland. Tina Herrmann ist da die Beste. Bei den Herren sieht es dann schon ähnlich aus, allerdings mit einem deutschen Podest. Matt Reston aus UK gewinnt das Ganze. Christopher Grothaer wird hier Zweiter. Auch das, Benny, glaube ich, für uns keine große Überraschung. Nee. Dann haben wir noch den Zweierbob. Da gewinnt Laura Nolte den Gesamtweltcup vor Kim Kalicki und Lisa Buckwitz. Und dann haben wir noch Monobob. Wo versteckt er sich? Da unten, genau. Sekunde, es lädt. Zack, zack, Lisa Buckwitz auf Platz 1, Bree Walker auf Platz 2 und Laura Nolte auf Platz 3. Also auch da 2 Deutsche auf dem Podest. Maureen Zimmer am Ende auf Platz 16 und Kim Kalicki auf Platz 18. Das möchte ich auf jeden Fall auch noch erwähnt haben. Ja. Und dann kommen wir zu den Herren, Benny. Jetzt wird spannend. Oder dazu noch was?
Nee, ich wollte nur, ich kümmere mich gerne um die Gesamtweltcup-Wertung. Ich hab
viel Spaß
da jetzt schon,
mit denen.
Ich freue mich schon, ja.
Das glaube ich.
Komm, mach jetzt mal weiter.
So, Zweier Bob. Francesco Friedrich, 1675 Punkte. Johannes Lochner, 1512. Ist dann doch mehr Abstand, als ich dachte. Dafür, dass es ja doch mal knapper zuging. Und Adam Amur als Junior richtig, richtig stark gegen die internationale Konkurrenz sichert er Platz 3. Und dann nehmen wir den Viererbob auch noch mit und dann kann Benny seine Lobeshymne loswerden, denn Francesco Friedrich gewinnt natürlich auch den Viererbob-Weltcup mit über 200 Punkten Vorsprung vor dem Letten Emils Kipulis, so rum, und Johannes Lochner auf Platz 3 in dieser Wertung. Adam Amur, 9. Bitteschön.
Ja, eine Wahnsinnssaison, generell aus deutscher Sicht muss man sagen, in den Bob-Lagern geschlechterübergreifend. Bei Francesco Friedrich natürlich besonders schön, dass die Gesamtweltcup-Wertung im Vorhinein schon feststand. Zweier stand dann auch schon fest und dann konnte er sich auch noch die Viererwertung sichern. Und das alles mit dem Hintergedanken, dass wir das erste Wochenende der Saison, glaube ich, ohne Sieg von Francesco Friedrich erlebt hatten. Da war Johannes Lochner in allen Bereichen, glaube ich, knapp vor Francesco Friedrich und wir sind schon fast über hyperventiliert im Podcast. Wie kann das denn sein?
Ja, und er auch.
Er auch, genau. Und am Ende der Saison, muss man sagen, der 33-Jährige sichert sich wieder alles und damit zum 5. Mal alle 3 Weltcup-Wertungen in einer Saison. Das ist unfassbar. Aber auch bei den Frauen gibt es durchaus positive Sachen zu vermelden, denn Laura Nolte gewinnt zum ersten Mal die Wertung des Viererbobs, glaube ich. Genau. Monobob wurde sie am Ende 3. und im Vorjahr konnte sie ja schon den Zweierbob für sich entscheiden. Auch in dieser Saison geht der Zweierbob an Laura Nolte. Also die komplette Dominanz in deutscher Hand, das macht doch mal wieder richtig Spaß.
Zumindest im Bob, genau.
Zumindest
können wir da wieder ein bisschen oben ran schnuppern. Aber mein Gott, da sind wir ja nicht so und wir wissen ja spätestens seit auch der nordischen Kombination, dass es nicht immer gut ist, auch vorne wegzulaufen, weil den anderen Nationen geht das natürlich dann eben dementsprechend anders, wenn sie nicht vorne oder oben stehen, je nachdem, wie man das sieht. So, dann kommen wir noch zu einer Langläuferin, oder besser gesagt, eigentlich hatten wir heute nicht vor, über Langlauf, nordische Kombination und Biathlon zu sprechen, aber eine Frau macht es nötig, dass wir es doch tun. Denn die norwegischen Meisterschaften im Langlauf fanden am vergangenen Wochenende statt, nachdem ja die Damen in der Weltcup-Wertung bei den Norwegerinnen nicht ganz so stark unterwegs waren, hat sich eine gewisse Therese Johaug jetzt wieder gemeldet, die ihre Karriere eigentlich im Frühjahr 2022 beendet hatte, im Mai 2023 erstmals Mutter geworden ist und sich jetzt über die 30 Kilometer bei den norwegischen Meisterschaften zurückgemeldet hat und tatsächlich fast 3 Minuten auf die zweitplatzierte, internationale Beteiligung, Amerikanerin hat. Wahnsinn, dass die jetzt da wieder rumläuft.
Ja, irre. Für die, die es vielleicht nicht auf dem Schirm haben, wir reden hier von einer vierfachen Olympiasiegerin, von 14 WM-Titeln und 100 Weltcup-Siegen und Etappenrennen, die sie gewonnen hat. Also Wahnsinn, was die in ihrer Karriere schon erreicht hat. Sie ist 35 mittlerweile und plötzlich wirkte auch ein Comeback im Weltcup nicht mehr ausgeschlossen, hat sie gesagt. Also vielleicht sehen wir die nächstes Jahr tatsächlich nochmal im Weltcup und ich sag mal so, es ist keine gute Nachricht für die Konkurrenz, oder?
Ja, Heim-WM, ne?
Richtig.
Also das ist ja ein Grund, nochmal anzufangen.
Wollte gerade sagen, nochmal ein Jahr alle Titel einheimsen und dann kann man auch in die wohlverdiente Rente gehen mit 36, 37.
Ja, ich weiß nicht, es gibt noch viel zu tun, es muss sich in meinem Bauch richtig anfühlen, bevor ich mich zu 120% dafür engagiere. Man muss ziemlich viel trainieren, 2-mal am Tag, sagte Johaug. Er schreibt die Sportschau hier. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir sie im nächsten Winter dann nochmal im Weltcup wiedersehen. Mich hat das ziemlich aus den Socken gehauen, als ich das vorhin gelesen habe. Aber auf jeden Fall war das eine Erwähnung wert. Und dann können wir noch eine News zu einem Karriereende, weil eben schon mal das Stichwort nennen, und zwar im Shorttrack. Die 3-malige Olympiateilnehmerin Anna Seidel, damit so die bekannteste deutsche Shorttrackerin, beendet relativ früh jetzt ihre Karriere. Den letzten großen internationalen Erfolg feierte sie letztes Jahr bei der EM in Danzig. Da ist sie über die 1500 Meter zu einer Bronzemedaille gelaufen. Insgesamt hat sie 7 EM-Medaillen eingefahren und hat auch bereits im Alter von 15 Jahren damals in Sochi 2014 ihr Olympiadebüt gefeiert. Jetzt also im Alter von 25 Jahren schon das Karriereende. Auch da wünschen wir alles Gute, Benny. Und dann ist die Wintersportsaison 2023-24 bei On The Pitch vorbei.
Ganz genau. Also ich glaube, dem haben wir auch jetzt nochmal vollkommen zu Recht einen Großteil dieser Folge gewidmet. Aber dann natürlich darf der Rest auch nicht fehlen. Es hat natürlich trotzdem wieder einen großen Spaß gemacht, all das in dieser Saison zu verfolgen. Und es steht ja auch dennoch auch in den nächsten Wochen genug an. Wir werden euch auch da auf dem Laufenden halten. Aber ich würde sagen, tschüss Wintersport, wir freuen uns, wenn wir dich wiedersehen, aber jetzt ist auch erstmal gut, wir freuen uns auf Abwechslung und auf andere Sportarten und ich würde sagen, dann legen wir direkt nach der Pause weiter, weil nach dem Wintersport, ja, geht's direkt weiter mit unter anderem, ja, Eishockey kommt noch, Basketball kommt noch, Handball kommt noch, Darts, Snooker darf nicht fehlen, im Tennis gibt's gute Meldungen aus deutscher Sicht, der Radsport darf nicht fehlen, in der Formel 1 gibt es selbstverständlich den großen Preis von Melbourne und auch der Fußball darf nicht fehlen. Und dann, bis gleich.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns jetzt wieder mit allem, was nicht Wintersport ist. Benni, ein großer Sportsommer steht bevor, aber auch aktuell ist natürlich viel zu besprechen. Wir besprechen das natürlich auch nicht nur hier im Podcast, sondern auch bei uns bei Instagram und TikTok, wo wir unsere Reels ja wieder regelmäßig hochladen, das auch tun werden. Wir freuen uns sehr, sehr groß und sehr, sehr stark darüber, dass die Interaktion also gut ist. Kommentiert also gerne fleißig weiter, nicht nur zu den Reel-Themen, sondern gerne auch, was ihr euch für den Sportsommer so wünscht. Reels, Live-Formate, wie auch immer, Interviewgäste, also alles ist möglich, schreibt uns gerne. Nicht nur ich freue mich, Benni auch.
Ja, ich freue mich auch und genau, ihr könnt auch gerne die Interviewgäste nennen, die euch besonders interessieren würden oder Themen, die wir vielleicht auch besonders im Sommer beleuchten sollten, neben Olympia und der EM oder vielleicht auch in Olympia und der EM, was euch vielleicht da besonders interessiert. Genau, wir sind da dementsprechend auch offen, was euch interessiert und genau, ich würde trotzdem direkt reingehen in das, was jetzt noch auf uns wartet, weil verlieren wir hier mal gar keine Zeit. Es geht auch im Eishockey wirklich hoch her. Erstmal zur DEL natürlich, zur ersten deutschen Eishockey-Liga, wo das erste Mal tatsächlich die Fishtown Penguins aus Bremerhaven in einem Halbfinale der EEL, der deutschen Eishockey-Liga, stehen. Und das ja durch einen Sieg in der letzten Partie gegen Ingolstadt mit 3:1 und dadurch sind sie jetzt sicher in der nächsten Runde. Auch der EHC München natürlich, Red Bull, steht ebenfalls sicher.
Kommen auch aus Bayern.
Kommen auch aus Bayern, ist richtig. Stehen ebenfalls sicher in der nächsten Runde. Die gewannen, setzten sich am Ende doch auch deutlich gegen die Grizzlies aus Wolfsburg durch. Und ja, in den anderen Partien geht es tatsächlich noch um die Wurst. Denn im fünften Spiel treffen die Tigers aus Straubing auf die Schwenninger Wild Wings und die Eisbären Berlin müssen noch gegen die Adler Mannheim weiterkommen. Genau, und ansonsten kann ich da direkt auch in die zweite DEL gehen, weil auch da ist es sogar noch viel spannender, denn jede einzelne der Viertelfinalpartien muss am Ende in diese siebte Partie und ganz besonders schade ist das natürlich für unseren Nordhessen vom EC Kassel Huskies, die 3:1 geführt hatten in Spielen und jetzt steht es hier 3:3 gegen die Lausitzer Füchse. Ja, und morgen Abend pünktlich geht es dann um 19.30 Uhr in die letzte Partie und ich will gar nicht daran denken, aber wieder könnte man hauchdünn am Aufstieg in die DEL scheitern.
Ja, und das schon im Viertelfinale. Das wäre richtig bitter. Wie gesagt, morgen 19.30 Uhr. Es ist in allen Spielen diese Bulli-Zeit. Also unfassbar Spannung. Also sowohl in der DEL als auch in der DEL 2. Dienstag 19.30 Uhr. 6-mal Entscheidungsspiel. Das ist Hochspannung im Eishockey im Viertelfinale, wie man sie sich nicht besser wünschen kann. Also das wird mega spannend und ich bin sehr, sehr gespannt und drücke natürlich alle Daumen, die ich zur Verfügung habe, dass die Kassel Huskies es dieses Jahr schaffen, endlich den Sprung in die DEL zu schaffen. Also zwischenzeitlich über 20 Punkte Vorsprung, ja, glaube ich, in der DEL 2 und dann im Viertelfinale der Playoffs raus. Also das wäre nicht mehr mit meinem Verstand zu vereinbaren. Ich drücke alle Daumen, dass es morgen in der Nordhessen Arena, ist es ja Gott sei Dank zu Hause, klappt mit dem Sieg gegen die Lausitzer Füchse.
Ganz genau, wir drücken da fleißig die Daumen und ansonsten, wenn du dazu nichts mehr hast, kann ich auch direkt gerne weiterspringen zum Basketball, weil auch da sieht sehr spannend aus, weil es gibt einen Spitzenwechsel, denn am Ende ist jetzt Chemnitz tatsächlich nicht mehr nach diesem 25. Spieltag Tabellenführer. Chemnitz verlor nämlich das Topspiel gegen Alba Berlin, also gegen den Tabellendritten aktuell, am Ende mit 79:84. Alba strafft sich gerade doch auch ordentlich, hat auch noch drei Spiele weniger als Chemnitz auf dem Konto. Also da kommt gerade auch ein bisschen Druck auf die Niners Chemnitz zu. Ganz anders bei den Bayern. Die haben eine harte Woche hinter sich. 2 Europapokalspiele die Woche haben sie verloren gegen Valencia und gegen Tel Aviv. Und ja, am Wochenende hauchdünn erst in der Verlängerung gegen Hamburg gewonnen mit 81-80. Dadurch aber mit diesem knappen Sieg trotz einer mäßigen Form jetzt die Tabellenspitze haben sie sich gesichert.
Ja, du hast gesagt, die Bayern haben 2-mal im Europapokal verloren. Das ist ziemlich schade, denn ich werde am Donnerstagabend das erste Mal ein Basketballspiel in der Halle sehen. Bayern Euroleague gegen Barcelona. Barcelona steht jetzt auf Platz 3 in der Tabelle, punktgleich mit Monaco. Aber jetzt sieht es wahrscheinlich doch danach aus, was ich ja eigentlich seit Monaten schon gepredigt habe, dass es für keine der beiden deutschen Mannschaften reicht zum Einzug in die, ja doch noch in die Playoff-Phase. Das wird dann Donnerstag 20:30. Trotzdem hoffentlich ein spannendes Spiel, auch wenn die Münchner es dann nicht mehr schaffen, über die reguläre Saison weiter in der Euroleague zu verbleiben. Und ja, wie gesagt, Basketball, du hast gesagt, Spitzenkampf vorne spannend, aber auch da, wie gesagt, die Playoffs können ja noch viel drehen, das haben wir ja spätestens jetzt beim Eishockey gesehen. Und Basketball international vielleicht noch eine spektakuläre Sache, die Los Angeles Lakers haben die drittmeisten Punkte in einem Spiel in dieser NBA-Saison gehabt, gegen die Indiana Pacers ging das Spiel nämlich 150-145 aus. In Richtung Playoffs hat da wohl niemand mehr Lust auf Defense.
Ja, das macht doch richtig Spaß. Ja, sowas wünscht man sich ja insgeheim eigentlich auch für die BBL. Das wäre ja mal richtig cool, solche Highscoring-Matches zu sehen. Aber es ist einfach auch wirklich anderer Basketball. Ich habe da auch mal mit einem Basketballer drüber geredet. Es ist tatsächlich, gerade in der BBL wird deutlich defensiver gespielt oder auch deutlich mehr auf die Defensive geachtet und ja, in der NBA geht es halt wirklich um Spektakuläres und das sieht man da Woche für Woche auch an den Ergebnissen, aber ich glaube, so viel erstmal sei es zum Basketball.
Genau, dann darfst du gerne beim Tennis weitermachen und da können wir aus deutscher Sicht ja sagen, das ist eine Woche, die wir durchaus gerne sehen. Ich habe bei TikTok jemand gefragt auf dein Reel, wie sieht es denn bei Köpfe aus? Das kannst du uns jetzt beantworten, wie es bei den anderen Deutschen aussieht auch und das ist ja nicht unbedingt schlechter als bei Dominik Köpfer.
Nee, definitiv nicht. Wir haben ja darüber berichtet, dass wir 5 Deutsche in Runde 3 haben. Das war auf jeden Fall, 4 Deutsche in Runde 3, tut mir leid. Das ist auf jeden Fall natürlich eine der besonderen Geschichten. Und die Besonderheit daran ist, dass jetzt auch schon wieder 2 sicher im Achtelfinale stehen. Unter anderem eben auch ein Dominik Köpfer, der jetzt wieder zurück in den Top 50 der Welt ist. Er schlägt nämlich mal eben den Franzosen Humbert, der jetzt mittlerweile auf Rang 15 des ATP-Rankings steht, in 3 Sätzen, 3-6. 6-4, 6-3, wirklich beeindruckender Erfolg. Währenddessen gewinnt Alexander Zverev, nachdem er in Runde 2 gegen Felix Auger-Aliassime gewonnen hat, nun auch gegen den US-Amerikaner Eubanks, der die Nummer 32 der Welt ist. 7-6, 6-3, auch da musste Zverev gegen Ende doch nochmal eine kleine Gefahr überstehen von Eubanks, der dann doch nochmal mit ein paar Assen ein bisschen Druck auf ihn aufbaute, aber am Ende setzt er sich hier durch. Struff spielt gerade gegen Demignon. Da liegt er gerade 6-7 und 2-4 hinten, also leider sehr knapp den ersten Satz verloren. Und einen Deutschen, der spielt heute Abend auch noch mit Yannick Hanfmann, der heute Abend ebenfalls sein Drittrundenduell gegen Grigor Dimitrov, gegen den Bulgaren, spielt. Der 5. Deutsche in Runde 2 ist übrigens gegen einen anderen Deutschen ausgeschieden, mit Daniel Altmaier, der gegen Struff 3-6, 3-6 ausgeschieden ist. Und bei den Damen, ja, war es am Ende Laura Siegemund, die als einzige Deutsche in Runde 2 stand. Das heißt, da konnte Angelique Kerber leider ihren Aufwärtstrend nicht bestätigen. Dennoch, ja, also in Miami kann es auf jeden Fall noch ordentlich krachen in dieser Woche aus deutscher Sicht. Das macht doch auf jeden Fall schon mal Bock auf mehr und ich freue mich da auch schon auf die nächsten Tage. Und auch da.
Genau, Miami Open ist das Stichwort. Wir wussten ja gar nicht, wo wir sind. Miami sind wir im Doppel noch. Siegemund ist schon raus und heute Abend spielen auch noch Gravitz-Pütz. Die sind noch im Doppelfeld mit dabei.
Ganz genau. Und da bleibt ihr natürlich auch ganz klassisch bei uns auf TikTok und auf Instagram definitiv in den nächsten Tagen auf dem Laufenden. Da werde ich euch definitiv noch das ein oder andere Mal informieren.
Genau, dann können wir direkt weiterspringen und gehen nach Down Under, Australien. Der 3. Lauf der Formel-1-Weltmeisterschaft 2024 fand statt und was soll man sagen? Max Verstappen hat nicht gewonnen. Wir blicken auf die Qualifying-Ergebnisse vom Samstag früh. Max Verstappen sichert sich die Pole vor Carlos Sainz, der nach seiner Blinddarmentzündung und dem Einspringen von Oli Berman, Athlet der Woche von dem Saudi-Arabien-Wochenende, auf Platz 2 fährt hier im Qualifying. Sergio Perez im zweiten Red Bull auf Platz 3, dahinter Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Russell, Tsunoda, Stroll und Alonso in den Top 10. Hülkenberg ist von Rang 16 ins Rennen gegangen und der zweite Lokalmatador Daniel Ricciardo im Racing Bull auf Platz 18. Das brachte folgendes Rennergebnis mit sich. Charles Leclercs Red Bull hat sich relativ früh in Luft aufgelöst, beziehungsweise die Bremsen sind hinten rechts, müsste es gewesen sein, explodiert. Aus in Runde 3. Lewis Hamilton ist dann auch in Runde 15 ausgefallen. Damit waren schon einige WM-Titel raus aus dem Rennen. George Russell legt sich dann in der letzten Runde noch mit Fernando Alonso an. Der kriegt 20 Sekunden Strafe und Russell steht dann in der letzten Runde mitten auf der Strecke und wird nicht mehr ins Ziel kommen. Dafür dann allerdings ein Doppelsieg für Ferrari. Und das hatten wir schon eine ganze Weile lang nicht mehr. Carlos Sainz gewinnt das. Ich müsste das dritte Rennen seiner Karriere gewesen sein vor Charles Leclerc. Direkt stark wiedergekommen nach dieser Zwangspause. Lando Norris auf Platz 3 und australische Freude, denn Oscar Piastri auf Platz 4 ist dann immerhin ein Australier in den Punkten, wenn Daniel Ricciardo am Ende nur in Anführungszeichen auf Platz 12 ist und dadurch, dass es diese Crashes am Ende gab, auch beide Haas in den Punkten, Hülkenberg auf 10 und Magnussen auf, Hülkenberg auf 9 und Magnussen auf 10, sorry.
Ja, ganz genau. Also die Besonderheit natürlich mit Berman und mit Carlos Sainz. Die Diskussion ging ja schon hoch nach dem sensationellen guten Ergebnis von Berman in seinem ersten Formel-1-Rennen überhaupt. Ja, kann er unter Umständen sogar einem Sainz ordentlich Druck machen. Und Sainz beantwortet diesen Druck einfach mal eben mit, genau, ich glaube, es ist tatsächlich der dritte Sieg in einem Formel-1-Rennen von Carlos Sainz. Tolle Geschichte und ja, macht jetzt doch die Formel 1 durchaus ein bisschen spannender zumindest. Es war ein spannendes Rennen, hat Spaß gemacht und am Ende, ja, Oscar Piastri, hast du das zufällig gesehen, diesen Spot, wo Oscar Piastri an so einen Lügendetektor angeschlossen wurde und er dann gefragt wurde, ob er glaubt, dass er in dieser Saison noch ein Rennen gewinnt und er sagte tatsächlich ja. Und der Lügendetektor hat auch gesagt, okay, nee, das denkt er wirklich. Also, Selbstbewusstsein aus Down Under ist da definitiv vorhanden. Mit einem vierten Platz sieht das schon mal ganz gut aus, aber da war natürlich auch an diesem Wochenende doch ein bisschen Zufall dabei.
Ja, gut, Lügendetektoren, gut, kann man halten, was man will davon, aber interessant. Oli Berman übrigens in der Formel 2 im Sprintrennen ohne Punkte geblieben und hat sich dann im Hauptrennen mit 2 Punkten immerhin die ersten Punkte in dieser Formel 2-Wertung gesichert. Also der ist jetzt bei weitem nicht irgendwie der Spitzenreiter in der Formel 2-Wertung, aber trotzdem ein spannender Formel 1-Kandidat für die Ferrari Driver Academy, auf den wir da mal blicken können. Auch die MotoGP ist am Wochenende gefahren. Da habe ich nur mitbekommen, dass Marc Marquez mit dem amtierenden Weltmeister Bagnaia zusammengekracht ist in Portimao in Portugal und dass The Special One José Mourinho die Zielflagge gewunken hat. Aber auch da blicken wir natürlich drauf, wenn es da in die heiße Saisonphase geht. Und wir hören uns dann gleich wieder nach der Unterbrechung mit Radsport, Darts und Handball, bevor es dann natürlich auch noch den Fußball gibt. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem restlichen Sport vor dem Fußball. Ich bin euch noch schuldig, wann das nächste Formel-1-Rennen ist. Am Wochenende 5., 6., 7. April muss ich euch deshalb sagen, weil der große Preis von Japan sonst immer eher am Saisonende stattfindet. Dieses Mal eher früh, Rennstart 2 Stunden später als in Melbourne. Das heißt, man muss nicht ganz so früh aufstehen. 7.4., 7 Uhr Rennstart. Aber das werden wir euch dementsprechend nochmal sagen. Benni, ich starte einmal ganz kurz mit dem Radsport-Update.
Ja, sehr gerne. Bin gespannt.
Denn wir haben einmal mehr, ich sage es jede Woche, das Stichwort heißt natürlich Frühjahrsklassiker. Und da muss man natürlich vor allem in Belgien Ausschau halten nach den Top-Herren der Radsportzunft. Und da haben wir folgende Ergebnisse. Zum einen Mathieu van der Poel, der E3 Harlebeke im Solo gegen Wout van Aert gewinnt. Das Rennen ist nach einer Autobahn oder nach einem ehemaligen Streckenverlauf entlang einer Autobahn benannt. Deswegen dieser merkwürdige Name. Charmant. E3 Harlebeke. Außerdem noch Gent-Wevelgem, wo Mats Pedersen erfolgreich ist. Zwei Tage später hat es da Mathieu van der Poel nach seinem Sieg bei eben besagtem Rennen nicht geschafft, den Doppelerfolg zu landen. Beide haben allerdings das Ziel, am Sonntag dann bei der Flandern-Rundfahrt auf jeden Fall nochmal aufzutrumpfen. Das wird natürlich auch nochmal spannend. Und auf der anderen Seite hatten wir das andere Fahrerfeld bei der Katalonien-Rundfahrt. Also das ist ja eine einwöchige Rundfahrt, ähnlich wie Tirreno Adriatico oder Paris-Nizza das ja auch ist. Und da konnte ein gewisser Tadej Pogacar gewinnen. 4 von 7 Etappen hat er gewonnen und am Ende ist er mit 3 Minuten 41 von Mikel Landa deutlich der Sieger in der Gesamtwertung. Für Tadej Pogacar wird es im Mai übrigens die Giro d'Italia Premiere geben und da möchte er natürlich auch direkt gleich gewinnen und natürlich auch insgesamt viele Monumente sammeln. Also er hat jetzt Paris-Nizza schon mal gewonnen, Tirreno Adriatico schon mal gewonnen, jetzt diese Katalonien-Rundfahrt und dazu kommen natürlich auch noch diese ganzen anderen Eintagesklassiker spätestens dann im April vor dem Giro-Start. Also der Mann hat viel vor und das ist nicht der einzige Slowene neben Peter Preutz, der diesen Sommer noch Schlagzeilen fahren will, denn einen gewissen Primoz Roglic gibt es ja auch noch. Also Radsport ist spannend, auch die Tour für die Deutschland-Tour, also die Strecke, der Streckenverlauf für die Deutschland-Tour wurde vorgestellt. Auch das gibt es natürlich, aber erst später im Jahr, im August. Das zum Radsport und mit den Frühjahrsklassikern werde ich euch noch ein paar Wochen länger beglücken.
Ja, genau, sehr spannend auf jeden Fall. Auch hier slowenische Dominanz in Teilen und genau, dann kann ich direkt gerne auf Darts und Snooker gucken. Das geht heute auch ein bisschen schneller. Wir haben ja in der vergangenen Woche auch bereits erst am Dienstag aufgenommen, weshalb die beiden Proto-Turniere von der vergangenen Woche bereits in der letzten Folge zu finden waren. Deswegen geht es heute nur um 4 Women's Series Turniere, da nenne ich euch die Siegerinnen. Und ja, wir fangen aber natürlich an mit dem Snooker, den wir diesmal wieder drin haben. Da gewann nämlich Judd Trump die World Open im chinesischen Yushan. Damit gewinnt er übrigens 5 der 20 Turniere, die diesem Jahr bereits gespielt wurden. Die anderen weitere 5 gewann übrigens ein Ronnie O'Sullivan. Also 10 von 20 Turnieren teilten 2 Spieler unter sich auf. Das gibt es tatsächlich im Snooker relativ selten. Deswegen ist das auf jeden Fall eine Besonderheit.
Sind aber auch die einzigen beiden, die immer spielen, wenn ich Eurosport einschalte.
Ja, das ist ein bisschen komisch, ne? Ja, das stimmt. Aber ja, auf jeden Fall, das ist eine Besonderheit. Im Finale schlägt er 10-4 seinen Konkurrenten Ding Junhui, den besten, oder historisch gesehen den besten Chinesen. Und mit diesem Titel holte sich übrigens Judd Trump seinen 28. Titel auf der World Snookers Tour. Und damit ist er übrigens, teilte sich jetzt den 4. Platz mit den meisten Titeln mit Steve Davis. Mehr Titel haben nämlich am Ende nur Ronnie O'Sullivan mit 41, Stephen Hendry mit 36 und John Higgins mit 31. Also da wird es langsam historisch für Judd Trump. Das ist auf jeden Fall eine besondere Geschichte. Und noch kurz zu der Women's Series. Da gab es am Ende tatsächlich, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, genau 3 verschiedene Siegerinnen. Immerhin Fallon Sherrock gewann 2 Turniere, 2 Finals auch gegen Beau Greaves mit 5-4 und mit 5-1 einmal sogar. Und ebenfalls gewann Noah Lynn van Leuven 5-2 im Finale gegen Katie Sheldon aus Irland und Mikuru Suzuki, die Japanerin, mit 5-4 gegen Dieter Hedman. Also da sind jetzt auch die ersten Turniere gespielt. Beste Deutsche war, glaube ich, einmal Silke Lowe, als einzige Deutsche, die tatsächlich dabei war mit den letzten 32. Schade, dass es da aus deutscher Sicht relativ wenig Engagement gibt, aber da präferieren die vielen deutschen Damen dann doch eher die WDF-Tour der Damen. Ja, das finden da viele noch interessanter. Es sei ihnen verziehen. Und so viel erstmal hier zu den UK-Sportarten.
Wie sieht das finanziell aus dann, unterschiedsmäßig?
Ja, es macht einen Riesenunterschied aus. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich eher so hobbymäßig. Irina Armstrong zum Beispiel, als die beste Deutsche eigentlich, spielt viel WDF. Da sieht es auch gerade ganz gut aus mit der WM-Quali. Aber warum ist da jetzt, warum sie es nicht bei der Women's Series versucht, wie auch andere Damen wie Stefanie Rennoch und Co. nicht, ist eine gute Frage. Ja, vielleicht ist es wirklich die Reiserei nicht wert. Wobei dann aber eben auch nach Osteuropa zum 10. Turnier in, was weiß ich, Rumänien gefahren wird, das ist dann ja auch kein großer Unterschied.
das Reisekostenargument dann auch irgendwie nicht so da. Ja. Naja, mal gucken, was wird, wie sich das weiterentwickelt, ob sich da irgendwie eine bevorzugte Spielwiese entwickelt, möchte ich es mal nennen. Dann bleibt natürlich auch noch die Premier League, die war in Dublin unterwegs in der vergangenen Woche und Peter White konnte seine Erfolgsserie nicht fortsetzen. Er bleibt bei 2 Punkten in der Premier League-Tabelle, hat sein erstes Spiel gegen den Weltmeister 6-1 verloren. Michael Smith sein erstes Spiel gegen Luke Littler gewonnen 6-4, sodass wir folgende Halbfinals hatten. Humphries gegen Espinel 6-4 und Smith gegen Price 6-5, sehr, sehr knapp. Am Ende setzt sich der Weltmeister gegen den Ex-Weltmeister durch. Humphries gegen Smith 6-2. In der Tabelle damit weiter Luke Humphries vorne. 22 Punkte, Van Gerven 15, er bleibt weiter irgendwie auf der Stelle hängen und dann Espinel, Smith und Littler alle mit 13 Punkten, Rob Kors mit 11, Gavin Price mit 7 und Peter White mit weiterhin 2 Punkten. In dieser Woche geht es dann in der Arena in Belfast weiter, wo unter anderem im ersten Spiel am Abend Donnerstag 20 Uhr Luke Humphries wieder auf Luke Littler trifft. Also auch das eine spannende Partie, ebenso wie Smith gegen Van Gerven. Also das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und dann mache ich direkt mit dem Handball weiter, Benni, oder? Das geht auch schnell heute. Denn die Bietigheimerinnen, die Handballerinnen, haben die Viertelfinalqualifikation für die Champions League geschafft, haben sich da gegen IKAST Handbold 29-27 durchgesetzt und können dann im April in die Viertelfinals starten. Und auch bei den Herren ist die Europapokalspannung hoch, denn die Füchse Berlin kämpfen ebenso wie die Rhein-Neckar-Löwen noch um den Einzug in das Viertelfinale der European League, müssen da gegen eine kroatische Mannschaft, also die Rhein-Neckar-Löwen und die Füchse Berlin, ja bekanntermaßen, Benni wird es noch wissen, gegen die Kadetten Schaffhausen ran. Das Ganze am Dienstag, dann das Hinspiel und am 2. April gibt es da die Rückspiele. In der Champions League ist das Programm für die deutschen Mannschaften ja noch etwas entspannter, weil Magdeburg und Kiel sich ja direkt fürs Viertelfinale qualifiziert haben. Die müssen da nicht in die Playoffs. Und nach der Länderspielpause ist das natürlich auch die HBL wieder losgegangen. Da waren die Füchse erfolgreich als Tabellenführer. Melsung hat ganz knapp zu Hause gegen Lemgo gewonnen. Kiel hat zu Hause gegen Flensburg verloren. Das ist angesichts der Tabelle aber keine Überraschung. Trotzdem bemerkenswert, denn Flensburg auf 3, Melsungen auf 4 und Kiel auf Platz 5 doch bemerkenswert, wobei Kiel 2 Spiele weniger hat. Wetzlar schlägt sich dann doch noch knapp 25-27 und verliert zu Hause gegen Hamburg. Was können wir noch sagen? Magdeburg gewinnt beim BHC, keine große Überraschung. Eisenach mit einem Auswärtserfolg, das gibt es auch nicht allzu oft. Also ja, HBL bleibt weiter spannend, vor allem vorne Berlin und Magdeburg jetzt mit einem Spiel auseinander und einem Punkt. Also da ist überhaupt keine Tendenz erkennbar. Mal gucken, ob es Kretsches, Füchse schaffen oder ob wer anders zuschlägt und wo die Melsungen am Ende rauskommen.
Ganz genau, da sieht es natürlich jetzt richtig gut aus. Ja, aber so viel auch hier erstmal zum Handball und der Fußball wartet noch. Wie gesagt, wir müssen über das Spiel Deutschland gegen Frankreich reden. Das sensationelle Spiel, was gefühlt ganz Fußball Deutschland wieder auf die Europameisterschaft im Sommer gehypt hat. So schnell kann es gehen. Und ja, darüber müssen wir gleich im letzten Take sprechen, nach der kurzen Pause.
Vernimmt sich, was man will?
Entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem letzten Take im Fußball. Benni, die Stimmen mehren sich. Deutschland schickt sich an, Fußball-Europameister im eigenen Land zu werden.
Ja, ich glaube, ja, himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Was dazwischen scheint es bei Deutschland nicht zu geben. Vor ein paar Wochen war, glaube ich, noch das Trübsalblasen angesagt. Und viele haben vom Vorrunden ausgeredet, weil man schon so Angst hatte vor der deutschen Nationalmannschaft und der Europameisterschaft im eigenen Land. Und dann kam erstens in der vergangenen Woche die Kadernominierung zu der Länderspielpause, wo Nagelsmann dann doch einige spannende Bundesligisten mit ins Nationalteam aufgenommen hat und jetzt am Samstag dieses Topspiel gegen Frankreich 2-0 am Ende und es ging ja auch standesgemäß los. Nach 8 Sekunden geht Deutschland in Führung und am Ende, wie gesagt, ein 2-0 aus deutscher Sicht und das war spielerisch wirklich hochklassig.
Ja, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich habe mir das Spiel auch komplett angeguckt, wie übrigens auch 10 Millionen andere in Deutschland. Also die Quoten waren ähnlich wie beim Rudi Völler-Spiel, wo man ja auch gegen Frankreich gewinnen konnte. Und ja, ich glaube, es hatten noch nicht alle auf die Großbildleinwand geguckt, als ich schon losgeschrien habe, weil das erste Tor fiel sehr, sehr stark. Mein Kumpel, mit dem ich zusammengeguckt habe, hat gesagt, okay, den Trick hätten sie sich vielleicht bis für die EM aufheben sollen. An dieser Stelle, gut, man kann sich auch trotzdem was anderes einfallen lassen. Ich möchte allerdings Mike Knöcker widersprechen, der in Fußball MML Daily heute Morgen gesagt hat, okay, die Italiener wollten uns den Weltrekord wegschnappen, weil Baumgartlinger nämlich bei Österreich nach 6 Sekunden getroffen hat. Lieber Mike, die wollten keinen Weltrekord wegschnappen, die haben vor uns gespielt. Das heißt, Florian Wirtz hat nach Baumgartlinger getroffen.
Ganz genau, so viel Zeit muss sein. Ja, aber die Geschichte ist natürlich auch die Geschichte des unter Umständen neuen Anführers der deutschen Nationalmannschaft mit Toni Kroos, der im Zentrum doch auch durchaus die Mannschaft zusammengehalten hat und natürlich auch das Traumtor von Wirtz nach 8 Sekunden vorbereitet hat, ne, mit diesem schönen langen Pass, mit diesem gefühlt ersten langen Pass der Partie. Wahnsinn, wie er das da vorgelegt hat. Generell eine richtige Passmaschine, da war nicht viel zu sehen von Querpass-Toni, was ja sowieso mehr Mythos als Wahrheit beinhaltet, je länger man sich die Statistiken anguckt. Aber ja, was natürlich auch noch übrig blieb von dieser Partie, der neue Tor-Sound, Major Tom von Peter Schilling, den haben sich alle sofort verliebt. Es gibt Petitionen, dass das auch der Torsong bei der EM werden soll. Auch da gibt es leider schon, so viel sei gesagt, die Absage von der UEFA, dass es keine eigenen Torsongs der Heimnation geben wird. Schade, aber das ist auch nur eine der interessanten Nebenstories in der vergangenen Woche.
Ja gut, wollen wir das Trikotfass jetzt noch aufmachen. Oh, also ehrlich gesagt habe ich keine Lust, über Adidas und Nike zu diskutieren. Mit VW bahnt sich übrigens schon das nächste Finanzgewahrende an, weil VW nicht mehr 40 Millionen reinbuttern will in den DFB. Ja. Ich finde, das ist eine wirtschaftlich nachvollziehbare Entscheidung. Und an dem Trikot, an dem Auswärtstrikot hat niemand was zu bemängeln. Also zumindest wir beide nicht. Von daher ist da eigentlich alles gesagt, oder?
Genau, da habe ich auch mit David von Football's Coming Home in der vergangenen Woche schon auch drüber geredet, über diese Diskussion. Die Folge ist übrigens am Donnerstag oder Freitag erst rausgekommen, deswegen könnt ihr jetzt gerne noch reinhören. Wir haben uns auch darauf geeinigt. Also wir können uns da weder auf die eine noch die andere Seite schlagen. Wir finden das Trikot nicht wunderschön, aber wir sehen uns jetzt weder in der Lage, den Abgesang des Vaterlands hier darzustellen, wie die eine Seite das gemacht hat, oder die andere Seite hier ein Riesenzeichen für Vielfalt zu sehen, nur weil das Trikot pink ist. Beides ist, glaube ich, am Ende des Tages Quatsch. Es ist ein Trikot, es kann einem gefallen oder nicht. Und danach kann man, ich glaube, judgen. Und ich sag mal so, die Marketingzahlen sagen ja, dass es doch ganz gut ankommt.
Das bestverkaufteste Auswärtstrikot überhaupt und vor allem auch mit Toni Kroos als Hauptabnehmer, als Trikotbeflockung. Also ich denke, da scheint man nicht allzu viel falsch gemacht haben, marketingmäßig. Und ich denke, finanziell scheint es ja dann auch zumindest, was die neuen Verträge angeht beim DFB, dann hoffentlich bergauf zu gehen. Genau, dieses 0:2 in Lyon natürlich das eine. Morgen Abend in Frankfurt dann gegen die Niederlande das andere. Ich denke, die Stammelf wird relativ wenig verändert sein, hat Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz gesagt. Und dann sind wir gespannt, wie das gegen die Niederlande so läuft, die ja mit einem 4:0-Sieg gegen Schottland im Rücken dann im Deutsche Bank Park starten. Aber nicht die einzige deutsche Nationalmannschaft gerade, die gespielt hat, denn auch die U21 ist unterwegs in der EM-Qualifikation. Die macht uns ein bisschen Sorgen. Nur 0:0 gegen Kosovo, auch morgen Abend dann ein Spiel gegen Israel. Da sollte man dann doch schon mal irgendwie 3 Punkte einsammeln, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Man hat ja jetzt die Tabellenspitze an Polen abgegeben, aber so viel sei natürlich auch dazu gesagt, Polen hat schon eine Partie mehr. Das heißt, wenn man gegen den Tabellenletzten aus Israel jetzt gewinnt, dann ist man auch wieder Tabellenführer. Aber natürlich gegen den Kosovo das Hinspiel noch 3:0 für sich entschieden, jetzt nur einen Punkt, das ist natürlich zu wenig und in dieser Gruppe muss man sich einfach durchsetzen. Israel ist ja sogar relativ anständig in der Defensive, hat nur 8 Gegentore bisher gefangen, trotz 0 Punkten nach 4 Spielen. Das heißt, da wird auf jeden Fall ein defensiv kompakter Gegner auf Deutschland warten und die werden tatsächlich die Räume möglichst eng halten. Das heißt, es ist kein Alleingänger, diese Partie zu gewinnen, aber es ist natürlich immens wichtig für die Qualifikation.
Ja, genau so ist es. Dann blicken wir einmal auf den Frauenfußball, denn da ist auch Spektakuläres sowohl passiert als auch bevorstehend. Denn das absolute Topspiel in der Google Pixel Frauen-Bundesliga fand statt am vergangenen Samstag. Und ich denke, das ist ja das, was ich vor Wochen schon gesagt habe, die Wachablösung im deutschen Frauenfußball scheint sich nun endgültig zu vollziehen. Die Bayern gewinnen in Wolfsburg mit 0-4. Und das ist sehr, sehr deutlich. Jetzt 7 Punkte Vorsprung in der Meisterschaft für die Bayern vor dem Pokalsieger und letztjährigen Champions-League-Finalisten Wolfsburg. Also da scheint die Meisterschaftsfrage besiegelt zu sein. Und ich denke, das bezieht sich dann vom Leistungsgefälle her nicht nur auf diese Saison, sondern scheinbar wirklich auf die Wachablösung im deutschen Frauenfußball.
Ja, das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Das ist wirklich eine Deutlichkeit, wo man jetzt auch schon nach 17 Partien sehen kann. Och, das wird verdammt schwer für die Wölfinnen, da jetzt noch was aufzuholen gegen diese unfassbar stabilen Bayern. Ja, was kann man hier sonst noch sagen? Frankfurt bleibt definitiv sehr solide, spielen aktuell gegen Bremen und führen 2-0 nach 85 Minuten. Also auch da sieht es mit Platz 4 gerade ganz gut aus, nur ein Punkt hinter Hoffenheim. Die wiederum haben auch wieder gewonnen, diesmal gegen Freiburg mit 4-2.
Genau, am Wochenende ist das Pokal-Halbfinale. Am Samstag um 13 Uhr spielen Wolfsburg gegen Essen und am Sonntag um 15.45 Uhr die Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Dann steht da auch fest, wer im DFB-Pokalfinale bei den Frauen steht. Danach die Woche ist ja auch dann DFB-Pokal-Halbfinale bei den Herren. Saarbrücken hat jetzt schon ein Drittligaspiel abgesagt bekommen, damit der Rasen da einigermaßen hält für das Spiel gegen Kaiserslautern. Aber auch andere Amateurvereine waren am Wochenende im Einsatz, Benny, denn meine Arminia hat ein Elfmeterschießen gegen Preußen Münster gewonnen. Preußen Münster die erste Pflichtspielniederlage in 2024. Das Erreichen der nächsten Runde im Landespokal sehr, sehr wichtig auf dem Weg zum DFB-Pokaleinzug. Ein Satz, den ich vor 2 Jahren so nicht erwartet hätte, dass ich ihn jetzt ausspreche.
Ja, das ist definitiv ein wichtiger Sieg, auch fürs Selbstvertrauen, ne? Also das muss man ja auch einfach hier nochmal sagen. Ihr seid ja jetzt gerade auch nicht unbedingt in einem mentalen Top-Zustand.
Der entspanntesten Tabellenlage.
Genau, dementsprechend gibt das, glaube ich, auch nochmal ein bisschen Aufwind. Und gerade in dieser Situation doch auch nochmal ein wichtiger Erfolg.
Genau, dann können wir noch einmal kurz darauf blicken, was international so los war und springen nochmal zu den Länderspielen zurück, denn es war wieder einiges Interessantes los, neben San Marino gegen St. Kitts and Nevis natürlich. Das habe ich natürlich ausgiebig verfolgt und habe vor allem das erste Tor von San Marino am Mittwochabend natürlich bejubelt, Benny. Aber auch sonst natürlich viel Interessantes. Ich hatte das 4-0 von den Niederlanden gegen Schottland ja schon angesprochen. Italien ist übrigens auch auf Amerika-Tour. Das hat die deutsche Mannschaft ja auch gemacht. Haben 2-1 gegen Venezuela gewonnen. Was kann man noch Interessantes entdecken? Unter anderem eine Niederlage von Haalands Norwegern gegen Tschechien. 1-2. Nordirland, Rumänien 1-1, relativ unspektakulär. Ungarn gewinnt gegen die Türkei 1-0. Spanien verliert gegen Kolumbien 0-1. Also doch einige spannende Paarungen dabei, wenn ich mir das angucke. Baumgärtlinger, Österreich hat mir schon angesprochen. Man gewinnt gegen die Slowakei. Irland, Belgien trennen sich 0-0. England verliert gegen Brasilien. Dänemark, Schweiz 0-0. Also doch einiges Interessantes dabei, finde ich.
Ja, definitiv. Das darf man natürlich auch nicht zu hoch hängen, weil andere Teams werden das wahrscheinlich auch gerade, wenn man jetzt auf die europäischen Teams guckt, selbstverständlich, vor so einem wichtigen Turnier auch wie Deutschland gemacht haben, dass man auch ein bisschen ausprobiert hat, dass man auch mal Spieler mitgenommen hat, die so normalerweise nicht regelmäßig im Nationalteam spielen. Aber ja, erstens, wenn wir was gelernt haben, dann das Testspiele aus Testspielen leider oder nicht leider, wie auch immer, von einem großen Turnier nicht viel rauszulesen ist. Und ja, dennoch, natürlich, in Testspielen zeigt sich dann doch auch nochmal, dass kleine Teams sich da auch ganz gut Selbstvertrauen aneignen können. Bei San Marino hat das leider nicht funktioniert. auch gegen St. Kitts Nevis leider keinen Sieg einfahren können. Aber ja, doch auch immer wieder lustig, sich da durch die Ergebnisse zu klicken.
Ja, die machen das noch. Ein kleiner Hinweis noch von und für und ja, über Giovanni Reyna. Der hat nämlich die USA zum CONCACAF Nations League-Sieg geschossen gegen Mexiko. Da war die USA erfolgreich. Und was sich morgen Abend auch entscheidet, sind die letzten Plätze für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Die Playoff-Finals stehen nämlich fest. Georgien trifft auf Griechenland, Wales trifft auf Polen. Das heißt, da kann nur eine Mannschaft von weiterkommen. Also von Wales oder Polen. Das ist sehr, sehr interessant, weil eigentlich hätte ich beide gerne gesehen. Und Ukraine gegen Island. Das ist das dritte Playoff-Turnier. Ausgeschieden sind Luxemburg, Kasachstan, Israel, Bosnien-Herzegowina, Estland und Finnland, die beim Turnier dann nicht dabei sein werden. Ich denke, dann haben wir alles abgehakt und gönnen uns zumindest noch einen ganz kurzen Blick auf das Osterwochenende, das bevorsteht. Karfreitag keine Spiele, deswegen geht es für meine Arminia am Ostersonntag zu Hause gegen Duisburg. Wie gesagt, Saarbrücken gegen Essen ist verschoben worden und in der zweiten Liga haben wir einen wahrhaft spektakulären Sonntag. Am Samstagabend vorher spielt die Hertha gegen Nürnberg und dann haben wir eine darf man da schon sagen, eine schöne Konferenz. Mehr darf ich noch nicht sagen dazu bei Sky. Am Sonntag mit Schalke, mit St. Pauli, mit dem HSV. Also das kann man sich gerne mal angucken.
Ja, definitiv. Ich meine, gerade St. Pauli, Paderborn verspricht wieder einiges. Ja, auch eine Partie von zwei Teams, die eine gute Offensive haben. Also ja, da wartet auf jeden Fall viel Spaß. Schalke muss gegen ein Team aus dem oberen Drittel oder aus der oberen Hälfte auf jeden Fall heran mit Karlsruhe. Auch da gilt es sich natürlich zu beweisen. Also doch verschiedene Geschichten, die auch wieder an diesem Osterwochenende stattfinden. Und genau, auch da werden wir natürlich in der nächsten Woche drauf blicken.
Genau, und in Liga 1 steht der viel zitierte Klassiker an. Bayern gegen Dortmund am Samstagabend. Platz 2 gegen Platz 4 in der Tabelle. Das sah die letzten Jahre auch mal anders aus. Außerdem Leverkusen im Einsatz als Tabellenführer zu Hause gegen Hoffenheim. Und am Sonntag gibt es dann 3 Spiele, weil wie gesagt Freitag nichts ist. Augsburg-Köln, Stuttgart-Heidenheim und Bochum gegen Darmstadt. Eine wichtige Partie für den Abstiegskampf. Kann Bochum Darmstadt endgültig runterschießen oder fallen sie selber noch in den Abstiegskampf? Da ist einiges an Feuer drin, Benni. Letzte Woche habe ich gesagt, wir sind in der übernächsten Woche wieder kürzer. Ich glaube, ich hatte recht.
Ja, definitiv. Aber
diese Woche noch nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, der Wintersportblock hat jetzt auch noch mal gute 40, 45 Minuten verdient gehabt ein letztes Mal, weil jetzt...
Zu Recht.
Jetzt genau zu Recht. Das war's jetzt. Ab nächster Woche wieder geht's auf die Sommersportarten zu. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Wir freuen uns auf alles, was da kommt in den nächsten Monaten. Das heißt, es wird ja vielleicht jetzt vorerst weniger, aber das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Und damit, ja, David, bis nächste Woche. Hat mich gefreut, hat viel Spaß gemacht. Gebt uns natürlich wie immer
gerne.
Überall 5 Sterne. Wo ihr uns 5 Sterne geben könnt. Ihr könnt uns auf den sozialen Medien folgen, onthepitch_pod. Freut euch auch in dieser Woche auf ein paar Reels und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder.
Adios.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.